Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute habe ich einen Gast, der eigentlich kein Gast ist, aber inzwischen Gast ist. Ich freue mich sehr, endlich mal wieder seine Stimme hier im Podcast zu hören, unseren alten, sehr geschätzten Freund und Kollegen Daniel Raumer. Schönen guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen, Manu.
Endlich mal wieder, es ist ja wie in alten, guten alten Zeiten. Ich freue mich sehr, dass du heute mal wieder dabei bist.
Ja, wenn es in guten alten Zeiten wäre, dann gäbe es jetzt noch irgend so eine awkward Anmoderation, wo man dann irgendwie nicht genau weiß, was man sagen soll und der versuchte, da irgendwie einen Gag einzubauen. Deswegen, es muss nicht, manche Dinge sind auch besser geworden, glaube ich.
Sehr schön. Ja, aber was sich tatsächlich anfühlt wie früher, dass du kommst und mit einem Buch dich selber in den Podcast einlädst, das hat sich nicht geändert. So ging die Historie los, wie du zu Insert Moin gekommen bist. Und ich will nicht sagen, dass es damit endet. Das wird hoffentlich nicht der letzte Podcast sein, aber die Klammer ist geschlossen, Daniel.
Die Klammer ist geschlossen, ja. Ich glaube, es ist aber sogar eine infame Lüge. Diesmal habe ich mich gar nicht selbst eingeladen, sondern du hast mir irgendwann mal Nachrichten oder Newsartikel geschickt, dass der Jason Schreier ein zweites Buch geschrieben hat nach Blood, Sweat and Pixels und dass das doch ein Podcast-Thema möglicherweise wäre. Vielleicht hast du mir aber einfach nur den Hinweis geschickt und ich habe es automatisch so verstanden, dass du darüber casten willst und wolltest mir nur sagen, da gibt es übrigens ein Buch, was du lesen könntest, was ich aber gar nicht lesen will.
Ja, das ist natürlich wahr, aber für meine Einladung war das natürlich, aber wenn ich Bücher sehe, dann denke ich doch sowieso an dich. Das gleiche passiert hoffentlich, wenn du Brettspiele siehst. Ich hoffe, dass dieser Eindruck sich gefestigt hat und deswegen, Jason Schreier, ich wusste ja, dass du den ersten Podcast gemacht hast mit Obermeier zusammen und da war mir klar, okay, du bist jetzt nicht mehr im Team, deswegen muss ich jetzt dieses Buch lesen, da kommt man ja als Kritiker auch nicht dran vorbei, eigentlich über dieses, über Jason Schreiers Öffre, sich zu informieren, einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der einzige Investigativjournalist in unserer Branche und deswegen war natürlich klar, Press Reset, so heißt das neue Buch, muss natürlich hier auch auftauchen und mit wem besser könnte ich das besprechen als mit dir?
Das ehrt mich sehr, diese salbungsvollen Worte.
Sag vielleicht nochmal zwei, drei Takte, ich habe ja schon Jason Schreier kurz beschrieben, um was ging es denn bei dem ersten Buch und wo knüpft jetzt das zweite dran an?
Genau, also das ist ein Journalist, der war früher bei Kotaku, ist jetzt bei Bloomberg. Das ist ja eigentlich eher so ein bisschen so Wirtschaftspublikation, Business- und Börsennachrichten und so. Aber das zeigt natürlich auch schon ein bisschen den Stellenwert von Games mittlerweile, dass man bei so einer Publikation, die sich eher so mit Wall Street-Nachrichten beschäftigt, mittlerweile auch jemanden schreiben hat, der sich dediziert mit Games beschäftigt. Und was natürlich bei dem Jason extrem bemerkenswert und auch bewundernswert ist, dass er einen wirklich sehr, sehr guten Zugang hat zur Branche und die auch immer nutzt, um immer wieder auch Geschichten aufzudecken. Jetzt gar nicht unbedingt immer nur Skandale, sondern auch einfach Zugang hat, der in die Branche geht, der auch über andere Sachen dann so schreiben ihn lässt und er da nicht irgendwie immer durch die PR gehen muss, wie man das halt oft dann insbesondere in Deutschland auch kennt, dass man da gar keine Möglichkeit hat, an diese großen amerikanischen oder kanadischen Studios oder auch französischen ranzukommen, weil man einfach diesen Zugang nicht so direkt hat. Und das nutzt er jetzt zum zweiten Mal, um ein Buch auch zu schreiben. Beim ersten Buch, nämlich Blood, Sweat and Pixels, da ging es immer um Geschichten von Spielen, die eine extrem schwierige Entstehungsgeschichte hatten, die irgendwie entweder am Anfang überhaupt nicht vorangekommen sind und dann am Ende aber doch ein Erfolg wurden oder die auf der Zielgeraden fast noch gescheitert wären oder die dann eben auch gescheitert sind, weil das Projekt einfach nicht fertig geworden ist. Manchmal lag es einfach am Umfang, manchmal lag es daran, dass irgendwie der Publisher gewechselt hat oder verkauft wurde oder irgendwie sich eine andere Strategie zurechtgelegt hatte und dann das Spiel, was eigentlich so bei 90% Entwicklungsstatus war, nicht mehr fertig geworden ist. Und man sieht, wenn man das Buch liest, dass es ein extrem schwerer und anstrengender Weg ist, ein Videospiel zu entwickeln. Mhm. Und dass selbst wenn im Prinzip alles passt, trotzdem noch nicht ein gutes Spiel dabei rauskommt. Und selbst wenn ein gutes Spiel quasi fast schon fertig ist, heißt es noch nicht, dass es erscheint. Und im genau in diesem Tenor kommt jetzt der zweite Teil, nämlich, das hast du ja schon gesagt, Press Reset. Der Untertitel ist
Ruin and Recovery.
And Recovery in the Video Game Industry. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Family Guy Gag mit it's ruined im Kopf, deswegen kann ich es jetzt wahrscheinlich nicht mehr normal aussprechen.
Okay, just so I'm sure. Really? Are you just trying to piss me off, or is that really how you say that? What are you talking about? I'm talking about this ruined evening. That's not how you say ruined. What? Ruined? What do you call the remains of ancient Greek structures? Ruins. And how would you describe this evening? Well, ruined, of course. This evening is ruined. Say ruined. 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 Dumbass. Oh, Brian, don't be cruel.
Und genau, also er schließt da genau dran an, nämlich er skizziert anhand von sehr detailliert recherchierten Beispielen, diesmal aber eher die Probleme der Videospielbranche für die Leute, die in ihr arbeiten. Also die Spiele kommen natürlich auch vor, weil klar, man kann nicht über die Videospielbranche reden, ohne über die Produkte zu reden. Im ersten Teil ging es aber in jedem Kapitel eigentlich eher nur um ein Spiel. Und deswegen hat sich das auch so episodenhaft gelesen. Jetzt in dem neuen Buch geht es eher so um die zentrale Frage, warum schafft es eine Milliarden-Dollar-Industrie wie die Games-Branche nicht, stabile Arbeitsplätze und nachhaltige Karrieren zu schaffen. Also warum können die Leute, die da arbeiten, nicht verlässlich darin arbeiten und auch so verlässlich an einem Arbeitsplatz arbeiten, dass es auch für sie eine Karriere ist, mit der man irgendwie eine Familie planen kann oder ein Leben planen kann, weil man ständig umziehen muss, weil man von einem Projekt aufs andere geschiftet wird oder weil man irgendwie ein Spiel rausbringt, was irgendwie 90 Metacritic hat und am nächsten Tag seine Kündigung bekommt, jetzt mal einfach ausgedrückt.
Ja, vor allem eben stark mit Fokus auf den US-amerikanischen Markt. Es kommen auch ein paar europäische Studios vor, tatsächlich dann aber auch oft eben als leuchtendes Beispiel, wie es auch anders funktionieren kann. Da können wir ja vielleicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Er hat ja auch das Thema Crunch sehr viel bearbeitet zwischen den Büchern, hat ja auch viele Stories aufgedeckt, was eben in Studios passiert, wenn da sehr stark gecrunched wird. Und es geht auch so ein bisschen ineinander über, finde ich. Also der Fokus ist hier tatsächlich auf den Menschen, auf den MitarbeiterInnen, die in diesen großen, großen AAA-Produktionen arbeiten. Und wie du schon gesagt hast, es ist sehr frustrierend, ehrlich gesagt, auch finde ich, dieses Buch zu lesen. Also ich hatte zwischendurch immer Lust, einfach diesen kompletten Kapitalismus anzuzünden. Also mich hat das Buch tatsächlich so wütend gemacht, auch stellenweise, nicht von der Schreibe oder wie er Sachen beschrieben hat, sondern dass man sich tatsächlich zwischendurch fragt, dass überhaupt Spiele rauskommen in dieser Form der Industrie, ist schon krass. Also wie viel Menschen verheizt werden von ihrer Arbeitskraft, von ihrer Inspiration, von ihrer Lust an diesen Spielen zu arbeiten und welche Hingabe oft auch in diesen Spielen drinsteckt und dann durch Execs und Studio-Bosse irgendwie halt so völlig fehlgeleitet werden. Das ist so das zentrale Thema in diesem Buch. Also es geht ganz, ganz stark eben um große, große Studios, halt von EA bis Disney und so weiter, die dann halt Studios und Spiele haben, wo halt 200-400 Menschen dran arbeiten.
Und es ist ja eigentlich geradezu heraus absurd, dass die Mitarbeiter ja in der Games-Branche im Grunde der einzige Rohstoff sind, den die Branche hat. Also du kannst es ja nicht vergleichen mit anderen Branchen, wenn ich mir jetzt mal irgendwie so einen Niedriglohnsektor anschaue, Paketfahrer oder Lieferando-Bote oder so, wo man jetzt, ohne jetzt das irgendwie böse zu meinen, aber wo man halt sagt, naja, wenn da einer irgendwie dann hinschmeißt, dann kommt halt der Nächste, der es macht, in Anführungsstrichen. Was jetzt nicht heißt, dass ich das jetzt absolut gut heiße, dass die so schlecht bezahlt sind und dass mit denen so umgesprungen wird. Zum Vergleich hat man ja in der Games-Branche echt hochqualifizierte IT-Leute, die wirklich hochqualifizierte Arbeit leisten. Und umso absurder ist es dann, da gibt es dann Studios, die irgendwie eigene Engines entwickeln und so viel Arbeit. Und dann haben sie es endlich mal geschafft, mit dieser Engine ein tolles Spiel zu entwickeln. Und dann heißt es, ja, wir machen jetzt den Laden zu. Wo man sich denkt, aber eigentlich müsste man doch jetzt rein investieren und sagen, okay, im zweiten Teil macht das noch besser, weil jetzt wisst ihr, wie eure Engine funktioniert. Und jetzt habt ihr eure eigenen Tools entwickelt, um die Form von Spiel, die ihr machen wollt, zu machen. Und umso absurder ist es dann eben, dass mit diesem Rohstoff, den man halt hat, weil die Gamesbranche hat halt keine Materialien, die sie verarbeitet im klassischen Sinn, also dass jetzt irgendwelche Blechdinger gebogen werden oder irgendwelche Rohöle zu irgendwas verarbeitet werden und die Menschen im Prinzip in Anführungsstrichen austauschbar sind, sondern im Grunde sind die Menschen der Rohstoff und trotzdem schafft es die Branche nicht, irgendwie diese Leute gut zu behandeln, außer du bist Vorstand bei EA, dann glaube
ja,
ich.
Ja, wobei die aber auch, also auch da gibt es ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, es zieht sich ja vor allem auf allen Ebenen durch, also von den Studio, vom Leadership, also die wirklich auch Teams leiten in diesen Studios, die Creative Director, die tatsächlich vielleicht auch ein Studio gegründet haben, dann aber irgendwie zu Disney kommen, zu THQ, zu EA und dort irgendwie integriert werden in diesen gesamten Industriekomplex. Auch die haben ja kein sehr einfaches Standing dort, wenn dann ein Spiel mal floppt. Und das finde ich halt so krass, dass es durch alle Ebenen durchgeht, weil das fand ich auch erstaunlich, dass nicht nur, es wird ja ein paar Mal über so Tester, QA und sowas gesprochen, ja, dass die wirklich halt den niedrigsten Stellenwert in dieser Industrie haben, weil, wie du schon gesagt hast, man muss nicht viel Fachwissen haben, um einen Bugs zu finden. Du musst das Spiel halt auf Extremsituationen testen. Das kann eigentlich jeder, der schon mal einen Controller in der Hand gehabt hat, kann im Prinzip Bugs finden, ja, ohne jetzt despektierlich gegenüber dieses Berufes zu sein. Aber alle, die in diesem Buch auftauchen, fangen da nur an, um halt irgendwie möglichst schnell da auch wieder rauszukommen. Wenn solche Bereiche higher and fire einfach immer schnell wieder rausgeschmissen werden, dann wird's mich nicht groß wundern. Oder auch wenn man sagt, okay, wir brauchen jetzt für die Finalisierung dieses Projekts in den letzten Monaten brauchen wir irgendwie 100 Texture Artists, die irgendwie Texturen scannen und irgendwie da drauf mappen. Das ist Fachwissen, was man sich vielleicht relativ schnell aneignen kann und dann brauchen wir die nicht mehr, dann sind die wieder weg. Aber das zieht sich ja in jedem Beispiel, was in diesem Buch genannt wird, zieht sich das ja bis in diese großen Kreativ, bis in diese Experten-IT-Fachwissen-Gruppen auch rein. Ja, Leute, die seit Jahren zusammengearbeitet haben, um ein gutes Kampfsystem zusammenbekommen, die haben ja so viel Erfahrungswert aufgebaut, so viel Testing hinter sich, so viel zwischenmenschlich sich auch aufgebaut, um zu sagen, wir wissen genau, wie wir ticken, wir können uns Sachen zurufen und werden einfach schneller. Und auch diese Teams werden ja nach so einem Projekt, wenn es dann mal nicht irgendwie den Aktienkurs in die Höhe getrieben hat nach dem Release des Spiels oder sogar vor dem Release eines Spiels, einfach zack, weggefeuert. Und das finde ich so erstaunlich, dass die Industrie das nicht realisiert hat, wie du schon gesagt hast, dass das ja eigentlich die Kernkompetenz ist und das ja eigentlich die wertvollste Ressource ist, dass die immer noch denken auf diesen Studio-Ebenen ganz, ganz oben, ja, wir können einfach ja wieder 100 Leute einstellen, die dann zack, das nächste Spiel machen können. Und das geht ja seit Jahrzehnten so.
Was halt auch wirklich irritierend ist, es sind ja auch sehr prominente Beispiele drin. Mhm. Also am Anfang fängt es mit Warren Spector an, der ja wirklich so eine Ikone, muss man ja geradezu sagen, ist der Spielebranche und auch wirklich ja tolle Spiele geschaffen hat und auf jeder irgendwie Messe, wo der über den Flur läuft, da wird quasi getuschelt und oh, ja, hast gesehen, Warren Spector und sowas. Und selbst der, das kommt ja in dem Buch auch raus, schafft es nicht, in Anführungsstrichen, eine stabile Karriere hinzulegen. Mhm. Also, weil der auch immer wieder dann irgendwie, dann wird er da, wird das Studio zugemacht, dann geht er woanders hin, gründet was Eigenes, dann kommt irgendwie Disney und tritt an ihn heran, dann denkst du, okay, Disney, also wenn einer tiefe Taschen hat in der Entertainment-Industrie im weitesten Sinn, dann ist es ja wohl Disney. Und selbst bei denen gerät er dann irgendwie in die Mühlen und dann muss er irgendwie da einen zweiten Teil machen, was aber dann irgendwie anders ist als das, was er eigentlich machen wollte. Und dann klappt das auch wieder nicht. Und du denkst dir halt immer so, okay, also wenn es einer selbst wie Warren Spector nicht schafft, wer soll es dann schaffen?
Ja, das meine ich mit, dass es sich durch alle Thematiken, also durch alle Hierarchieebenen auch durchzieht. Und eben, das finde ich so krass, dass dann auch solche krassen Fehlentscheidungen getroffen werden, die natürlich im Nachhinein kann man immer sagen, das war eine Fehlentscheidung, logisch. Aber dass ein komplettes Studio, was ein Third-Person-Action-Spiel gemacht hat, wird auf einmal umgemünzt, sie sollen ein Ego-Shooter machen, was völlig anderes, ein anderes Genre ist. Dann haben sie sich dran gewöhnt, dann sollen sie auf einmal ein Mobile-Game machen und die Hälfte der Leute haut halt ab, weil sie frustriert sind. Das beste Beispiel eben in diesem Buch, das furchtbare Dungeon Keeper, was EA dann eben einem Studio aufgezwängt hat, wo überhaupt keiner Lust drauf hatte, wo die während der Produktion auch alle gesagt haben, das ist nicht, so funktioniert das nicht, das wird floppen und einfach das durchgezogen wird. Studios, die tolle Spielideen haben, werden beauftragt, anderen Studios, also Schwesterstudios zu helfen. Monatelange Streitereien zwischen diesen Studios und es ist furchtbar zu lesen, dieses Buch, weil es einem wirklich, wo man so denkt, so mein Gott, wenn diese Teams einfach untereinander sich frei entfalten könnten, ja, wie gut könnten Spiele eigentlich sein? Weil die guten Beispiele, es geht immer los, so Bioshock, okay, also da hat sich das Team wirklich gefunden, ist über sich hinausgewachsen, auch da gab es Probleme natürlich so vom Führungsstil und Crunch und so ist natürlich auch ein großes Thema, aber dieses Wissen, was nach so einem Bioshock existiert, in so einer Gruppierung, in so einer Masse von Leuten, ja, dass man aus diesem Kapital nicht mehr machen kann und dass Studiobosse solche krassen Fehlentscheidungen treffen. Und es ist ja wie eine Perlenkette aneinander aufgereiht in diesem Buch. Also das ist ja die Struktur dieses Buchs. Eigentlich eine Fehlentscheidung wird von einer nächsten gejagt und von einer noch viel größeren getoppt im nächsten Kapitel. Das ist wirklich erschreckend.
Ja. Ja, aber es sind ja oft nicht nur Fehlentscheidungen. Manchmal ist es ja auch irgendwie so, dass man es nicht erklären kann, dass es irgendwie nicht klickt. Also Bioshock war jetzt ja dann in dem Fall auch eher so ein bisschen das Negativbeispiel, also Bioshock Infinite als dritter Teil im weitesten Sinne, ja. Wo man sich eigentlich dachte, okay, sie haben Bioshock 1 gemacht und Bioshock 2 hat dann ein anderes Studio gemacht, aber war auch trotzdem noch gut und jetzt sollten die halt das nächste machen und die haben doch schon mal sowas Gutes gemacht, also müssten sie es doch wieder hinbekommen und dann ist dieses Bioshock Infinite so ein bisschen halt ewig lang im Entwicklungslimbo, also sie wissen nicht wohin und es funktioniert nicht und dann wird diese komplette kreative Vision wieder über den Haufen geworfen und das ist ja auch was in dem Buch öfter vorkommt, dieses, da arbeiten die Leute irgendwie 3 Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr an irgendwas und dann kommt irgendeine Entscheidung, die sagt, okay, wir fangen wieder komplett bei Null an. Hm. Und das ist ja auch extrem frustrierend, weil halt Spieleentwicklung natürlich kein gleichbleibender, stetiger Prozess ist, sondern halt immer wieder in so Wellen dann auch einfach, dass irgendwas nicht funktioniert oder dies Art Department hat irgendwelche Grafiken gemacht, die dann überhaupt nicht zu dem passen, was das Spiel dann letztendlich sein soll und dann ist das alles wieder umsonst gewesen und bei Rational Games war es dann eben auch so, dass sie dann erst ganz am Ende es irgendwie geschafft haben, aus diesem Bioshock Infinite dann auch noch irgendwie was zusammenzubekommen. Und dann kriegt's halt auch gute Wertungen, alle sind begeistert und es ist sogar irgendwie an der Kasse erfolgreich und dann denkst du dir, okay, Happy End, aber zu früh gefreut, weil tatsächlich war das dann mehr oder weniger so der Sargnagel für Irrational Games, der dann dieses komplette Studio auch in den Abgrund gerissen hat. Und man hat es dann noch mal irgendwie probiert mit irgendwie so, ja, wir machen noch mit einem kleinen Kreativteam weiter und schauen, ob wir da noch irgendwie aus dieser Bioshock-Marke was machen können. Aber zumindest Stand jetzt ist die ja auch vorerst irgendwie auf Eis gelegt. Also es gibt ja immer wieder so Gerüchte, dass 2K da wirklich auch nochmal irgendwie was mitmachen will, aber Irrational Games existiert nicht mehr und Bioshock ist aktuell auch nur eine Marke der Vergangenheit. Und das, obwohl tatsächlich nachweislich 3 Spiele erschienen sind, die sowohl finanziell erfolgreich waren, als auch bei den Kritikern gut angekommen sind. Also
ja, diese ganze 2K und Marine und 2K Australia-Nummer, das ist ja das, was ich gerade auch gemeint habe mit diesen Studios, die dann einfach so gezwungen werden, zusammenzuarbeiten, die sich überhaupt nicht verstehen. Der Führungsstil von Ken Levine wird ja auch beschrieben als sehr, nicht sehr teamorientiert und genialer Kopf, aber eben kein guter Teamleader. Also ich finde, man kriegt schon
Genie und Wahnsinn, ne?
Ja, genau. Man kriegt schon einen sehr guten Einblick, finde ich, in so Studiokulturen und wie unterschiedlich die sein können. Und super spannend finde ich auch. Also ich habe jetzt oft über diese Studiobosse und Studioetage und so gelästert. Das passiert ja in diesem Buch auch sehr oft, ja, dass man dann wirklich sagt, ja, und jetzt schließen die einfach das Studio, weil das erste Spiel war erfolgreich, das zweite hätte erfolgreich sein können, aber nicht erfolgreich genug, um irgendwie den Aktienkurs nach oben zu treiben. Oder Disney ändert seine Meinung und sagt einfach von heute auf morgen, nee, wir wollen doch keine Singleplayer-Spiele mehr machen, es muss jetzt alles Free-to-Play sein und Mobile und solche Geschichten. Ja, also das hat mich jetzt nicht so verwundert. Richtig spannend finde ich dagegen immer so diese kleinen Side-Stories, die sich dann aus diesen Kündigungen ergeben. Also dass eben hunderte von Leuten entlassen werden und dann einige aus diesen Studios dann halt Unterschlupf finden in anderen Studios, große Recruitment-Messen und so dann auch stattfinden, aber ganz oft eben kleine Studios neu gegründet werden mit einer Handvoll von Leuten, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen AAA-Wahnsinn, komm, lass uns was Eigenes machen. Ja, das sind ja immer so kleine Lichtblicke. Und interessant finde ich aber, dass die dann oft in die gleichen Probleme oder in die gleichen Fallen rennen, nur auf einer kleineren Mikroebene. Also das, was in der großen Makroebene oft für sie ein Problem war, findet sich dann oft auch im Kleinen wieder. Und das fand ich super spannend, wie Jason das irgendwie so, ja, so gegenübergestellt hat, dass es nicht das einzige Allheilmittel ist, dann eben so Indie zu gehen. Mhm.
Da gibt's aber dann natürlich am Ende des Buches auch immer noch was wieder so ein bisschen versöhnlich stimmt, nämlich ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Spiel das war, wo der Indie-Entwickler gesagt hat, ja, wir haben dann irgendwie ein halbes Jahr Patches rausgebracht und irgendwie hat das Spiel sich immer mehr verkauft und wir waren total enttäuscht von den Verkaufszahlen der ersten paar Wochen und haben schon gedacht, okay, wir haben unsere allen Ersparnisse da reingesteckt und jetzt können wir nicht mal mehr das Geld, was wir uns irgendwie noch von Freunden und Verwandten geliehen haben, zurückzahlen, weil das Spiel sich einfach nicht verkauft. Und er dann aber festgestellt hat, okay, wir waren einfach von dieser AAA-Industrie so total auf diese Launch-Woche fixiert, wo du im Prinzip deinen Umsatz machen musst und wenn du es da nicht schaffst, dann gehst du unter. Und tatsächlich hat er gesagt, irgendwie haben wir dann irgendwie so ein größeres Update rausgebracht und dann gab es auch immer wieder irgendwie Berichte auf irgendwelchen Game-Seiten und dann sind die Verkäufe wieder hochgegangen und dann hat es irgendein Streamer aufgegriffen und dann haben wir wieder irgendwie 10.000 Stück verkauft und alles irgendwie ein Jahr nachzustehen, das Spiel raus war. Und
Enter the Gungeon war das, hat 24 Monate nach seinem Erst-Release den Peak erreicht an Verkaufszahlen. Also 2 Jahre später gab es mehr Verkäufe von Enter the Gungeon als am Release-Monat.
Ja. Korrekt, ja. Und das ist natürlich dann schon auch sowas wie ein Problem, was dann dadurch auch so aufgezeigt wird, dass die Branche im AAA-Bereich so ganz krass auf den Release fixiert ist, beziehungsweise natürlich jetzt auch deswegen versucht, das aufzubrechen mit Games as a Service und so. Ja, du kannst auch irgendwie ein halbes Jahr später noch einsteigen, weil da gibt's neuen Content und verändert sich das Spiel und es ist eine lebende Welt und du musst jetzt nicht irgendwie quasi am ersten Tag im Handel deinen Umsatz machen, damit du irgendwie die Kohle wieder einspielst, sondern du hast länger Zeit und das klappt manchmal bei Spielen, die dann halt länger laufen, klappt aber auch nicht immer. Wenn man sich zum Beispiel, das fand ich fast mit die spannendste Geschichte, diese ganze Kingdoms of Amalur Geschichte, die ja auf dem Papier erstmal ganz interessant klingt. Also ich kannte zwar grob das im Hinterkopf, dass da irgendwie ein Baseballspieler mit involviert war. Ja. Genau, Curt Schilling. Die Baseballfans mögen es mir verzeihen, ich kannte ihn nicht, aber er scheint wohl ganz gut zu sein oder gewesen zu sein. Ist auch irgendwie in der Hall of Fame.
So wie der Lodder bei uns.
Und der hat irgendwie gesagt, naja, ich habe die Kohle, ich kann es mir leisten, irgendwie 40 Millionen mal zu investieren oder was er da am Anfang genommen hat und dann ein Studio und der war großer Fan von World of Warcraft und hat gesagt, kann ja nicht so schwer sein, sowas nachzubauen. Und im Prinzip ist das in einer gigantischen Katastrophe geendet und tatsächlich ist das Einzige, was irgendwie noch als Ergebnis dann rausgekommen ist, das Kingdoms of Amalur Reckoning, was ja quasi ein Singleplayer-Rollenspiel ist, was dann noch irgendwie über EA rausgekommen ist.
Aber auch nur, weil sie ein kleines Studio gekauft haben, was auch von der Schließung bedroht war, wo er gesagt hat, da könnten wir doch unsere Amalur-Lore draufpacken. Und das ist das Einzige, was dann wirklich bei diesen 38 Studios, das war seine Trikotnummer, die 38, dann tatsächlich wirklich rausgekommen ist. Und das Studio, das hat mir auch total leid getan, weil die haben ein cooles Spiel gemacht, gutes Kampfsystem und die wären ja fast noch gerettet worden von EA, bevor dann dieser ganze Shitstorm da bei 38 Studios losging, aber dadurch, dass eben die dann auch Förderungsprogramme hatten und der Governor aus diesem Bundesstaat dann irgendwie da einen schlechten, falschen Satz gesagt hat und wollte niemand mehr mit denen was zu tun haben. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr frustrierende Geschichte, weil ich glaube, aus Kingdom Dingsbums Amalur hätte tatsächlich auch wirklich eine coole Serie werden können, weil der erste war ja schon sehr vielversprechend, ja. Mhm.
Also das ist dann ja nochmal absurder, dass dann auch irgendwie da so ein Gouverneur irgendwelche Kredite ihnen gegeben hat, weil er irgendwie Hightech-Industrie anziehen wollte und dann kam aber raus, irgendwie von dem Kredit wurde aber nur die Hälfte irgendwie ausbezahlt und also das ist dann fast nochmal eine eigene Krimi-Geschichte.
Ja, völliger Wahnsinn, dieses ganze Kapitel.
Ja, ja.
Aber nochmal kurz zu diesem, zu diesem Indie. Ich finde es zwar gut, dass dieses Enter the Gungeon so eine Erfolgsstory dann auch für die wurde, aber persönlich ja dann auch nicht. Also die haben sich ja da auch alle auch sehr aufgerieben da in diesem Indie. Das ist halt eine sehr lange Durststrecke gewesen und die wollten dann auch wirklich nicht mehr groß was miteinander zu tun haben. Haben dann auch intern wirklich gemerkt, dass halt gerade diese Führung und diese Teamgeschichte das, was sie dann quasi immer ihren Vorgesetzten von früher vorgeworfen haben, dass sie das intern auch nicht sehr viel besser im Kleinen hingekriegt haben. Ja? Also gerade was Kommunikation und so angeht, das ist halt wirklich, wirklich schwierig. Und natürlich haben sie auch sehr viel gecrunched, irgendwie auch sehr viel Privatleben geopfert. Immerhin hatten sie es dann für sich gemacht, haben sie gesagt, und nicht mehr für irgendwelche großen Studiobosse, die halt irgendwie mit 20, 30 Millionen Jahresgehalt wegen Aktienpaketen heimgehen. Das war der einzig große Unterschied, glaube ich. Aber mit Enter the Gungeon wollten sie dann auch erstmal ein paar Jahre nichts mehr zu tun haben. Also die hatten sich dann auch dieses sich aufreiben und einfach nur mit dieser völligen Verausgabung, das hat durch den Indie-Schritt sich auch nicht gebessert bei denen.
Es ist halt im Prinzip, ob jetzt Indie oder AAA oder so, es ist halt in jeglicher Hinsicht ein irgendwie ernüchterndes und frustrierendes Buch. Weil, wie wir am Anfang gesagt haben, du halt irgendwie realisierst, okay, man kann halt einfach eine Spieleentwicklung nicht generalstabsmäßig planen. Also bekannte Beispiele, was wir angesprochen haben, ne, selbst mit der Kohle von Disney ist es kein Erfolgsgarant. Ja. Selbst wenn jetzt da irgendwie ein Baseballplayer irgendwie sein Privatvermögen rein investiert und die Leute auch vor Ort ja alle gesagt haben, hey, das war der geilste Job, den ich jemals hatte bei 38 Studios, weil da war alles super, da gab es so viele coole Sachen, um uns das Arbeitsleben angenehm zu machen und es war auch nicht diese krasse Hierarchieebene, so dass irgendwie da ständig Streitereien waren und alle durften da frei und fröhlich vor sich hinarbeiten und selbst das hat dann nicht funktioniert. Also das heißt, weder mit einer straffen Organisation klappt es, noch mit einer irgendwie laissez-faire-Attitüde hat es dann irgendwie hingehauen. Und das ist dann ja das schon, was sich dann am Ende da so durch das ganze Buch als roter Faden zieht.
Ja, so ein bisschen als Fazit zieht Jason, glaube ich, auch so den Schluss, weil einer siedelt dann wirklich nach, ich weiß nicht, Finnland oder sowas, gell, oder Schweden? Nee, Schweden müsste es gewesen sein, der geht zu
Malmö, ich glaube,
Ubisoft, glaube ich, oder so, gell? Ja. Genau. Und dort natürlich auch verdient er deutlich weniger, also ich weiß nicht, welcher Name das jetzt war oder an welchem Spieler gearbeitet hat, aber der hat sich dann eben nach Schweden gezogen, hat dann dort eben in Union, also einen Gewerkschaftsjob gehabt, war natürlich direkt auch in der Krankenkasse. Also alles, was wir hier aus Europa eben halt auch kennen, was völlig Normalität ist, dass man irgendwie einen einigermaßen sicheren Job hat und auch das Gefühl hat, selbst wenn man irgendwie gekündigt wird, hat man irgendwie noch ein Sicherheitsnetz, was einen auffängt. Und das muss man sich immer wieder in Gedanken rufen, wie krass von heute auf morgen in diesem Buch die Leute wirklich auf der Straße stehen, mehr oder weniger. Ja, also so ganz extrem, natürlich gibt es immer diese Severance Packages, das sind ja quasi die Lohnfortzahlungen, die es dann halt irgendwie für gewisse, je nachdem wie lange du beim Unternehmen warst, kriegst du halt nochmal 2-3 Monate, wenn du Glück hast, nochmal dein Gehalt, aber danach hast du ja wirklich nichts. Du hast vor allem auch, und das ist ja das große Problem in den USA, dann auch keine Krankenversicherung mehr, die durch den Arbeitgeber irgendwie halt größtenteils geregelt wird, und das ist ja immer so das Hauptthema, weil ganz oft eben so, ja, jetzt sind sie gerade schwanger geworden, zack, Studio geschlossen. Und oder gerade irgendwie ins Haus investiert, aber durch diese Unsicherheit musst du einfach davon ausgehen, dass du wahrscheinlich einmal durch die Staaten irgendwie 5-6 Bundesstaaten weiterziehen musst und dann musst du gucken, wo du mit deinem Haus bleibst und so weiter und so fort. Das sind ja so Sachen, die wir hier aus Europa so eigentlich, egal aus welcher Branche, nicht so extrem kennen.
Was natürlich auch, wie du richtig sagst, daran liegt, dass einfach bei uns der Arbeitnehmerschutz deutlich größer ist und die Leute einfach von heute auf morgen vor die Tür setzen, das ist halt doch nicht so leicht möglich. Und du verlierst deine Krankenversicherung nicht nur, weil du jetzt deinen Job verlierst. Also du fällst da in ein soziales Sicherungsnetz und sowas. Ne? Und du musst auch viele Sachen, die in Amerika halt einfach quasi private Verantwortung sind, die bei uns aber halt dann so nebenher laufen, ne? Irgendwie eine Rentenversicherung oder eine Pflegeversicherung oder sowas, was du halt quasi über Lohnkosten mitzahlst. Deswegen ist dieser Vergleich auch nicht mal ganz korrekt, dass man halt sagt, ja, bei uns verdienst du dann weniger, in Amerika verdienst du so toll. Immer so, ja gut, aber du musst dann halt mal schauen, was dann am Ende des Monats auch wirklich übrig bleibt, wenn du die ganzen Abzüge dann hast. Das ist ja dann halt eben, wenn du nichts hast, dann ist es halt gut, weil dann hast du die ganze Kohle. Aber wenn du halt dann doch irgendwie einen Unfall oder eine Operation hast, die halt nötig ist und dann auf einmal kriegst du irgendwie eine 50.000 Euro Rechnung vom Krankenhaus, dann stehst du halt schon mal da und schluckst. Und das ist dann natürlich dann schon in Europa, also da kommt halt das Beispiel Schweden, was ja natürlich ein extremes Beispiel ist, ne, für ein schwedischer Sozialstaat und so, der da sehr, sehr stark eingreift und natürlich auch Gehälter stark besteuert und natürlich aber dann auch mehr soziale Aspekte dann des Ganzen dann auch bietet.
Ja, aber das ist schon ein krasser Unterschied oder ein krasser, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, wird einen das vielleicht ein bisschen schocken in diesem Buch. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich mit dem nicht vorhandenen Arbeitnehmerschutz in den USA beschäftige, deswegen hat mich das jetzt nicht so verwundert, aber trotzdem immer krass, weil Jason Schreier das halt sehr an diese persönlichen Geschichten bindet in diesem Buch. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, es geht gar nicht so sehr um die Studios und die eigentlichen Spiele, sondern der Fokus liegt hier wirklich auf einzelnen Personen, auf Menschen, sehr viele Zitate von denen auch eingearbeitet und er erzählt so in Kapiteln eigentlich immer deren Werdegang und manchmal gibt es dann halt so kleine Überschneidungen, dass du erst von dieser einen Person was erfährst, dann von der anderen, wie die aus dem Studio gekündigt wurde oder gegangen ist und dann treffen sie sich vielleicht später bei einem anderen Studio wieder, wo es dann nebenher drum geht oder gründen ein Indie-Studio zusammen. Ich finde, es zieht sich schon wie so ein roter Faden durch, aber es ist ein bisschen zusammengewürfelt, oder? So, wie hast du das empfunden?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass es wahrscheinlich das beste Buch seiner Art ist. Das liegt aber daran, weil es nicht so viele gibt. aber es ist jetzt in dem Fall nicht so gut wie Blood, Sweat and Pixels. Also das fand ich irgendwie besser. Das mag auch an dieser Episodenhaftigkeit gelegen haben, dass man da zu den einzelnen Spielen immer so ein Kapitel lesen konnte. Und das war dann immer ganz interessant und dann war es abgeschlossen. Und hier, muss ich ganz ehrlich sagen, verfranzt er sich sehr oft in so episch langen Schilderungen dann von irgendwelchen Leuten und wie es denen dann ergangen ist und privat und was sie dann gemacht haben und mit ihrem Haus, was sie dann irgendwo hatten und nicht verkauft gekriegt haben und so. Und ja, ich verstehe, warum er das so erzählt, aber es ist halt stellenweise dann doch ein bisschen zu ausufernd, dass ich jetzt gesagt hätte, diese ganzen persönlichen Geschichten und Schicksale, so tragisch wie die sein mögen, hätte ich jetzt nicht in dieser epischen Breite lesen müssen. Und das, finde ich, nimmt dann dem Buch auch so ein bisschen die Allgemeingültigkeit, weil man dann am Ende immer denkt, ja, okay, das war jetzt eine persönliche Geschichte, die hier sehr ausführlich geschildert wurde und ist auch cool, weil man sowas halt woanders dann irgendwie nicht liest. Ist auch mal gut zu wissen, dass es bei dem Spiel dann so zuging in der Entwicklung. Aber dadurch wirkt das Ganze halt eher wie eine Ansammlung von persönlichen Schicksalen und persönlichen Geschichten als so eine gesamtgültige allgemeine Aufarbeitung der Probleme in der Spielebranche. Das blitzt zwar an vielen Stellen immer wieder hervor, insbesondere im letzten Kapitel, wo er dann ja nochmal so versucht zu skizzieren, was es vielleicht für einen alternativen Ansatz wäre, wie man eine Spielebranche organisieren könnte. Aber es ist ein gutes Buch, aber es hat bei mir jetzt nicht mehr diesen Impact gehabt, dass ich wie der erste Teil und es war jetzt nicht mehr so der Page-Turner und jetzt habe ich es auch genug mit Anglizismen gehabt in der
Page-Turner. Also ich weiß schon, was du meinst, ich fand's aber dadurch, dass er so viele, es sind ja ungefähr rund ein Dutzend Personen, die so porträtiert werden oder deren Geschichten da aufgearbeitet sind, ich fand es trotz dieser hohen Anzahl an unterschiedlichen Einzelschicksalen, nenne ich es jetzt mal, dadurch, dass es eben so viele sind, hat es trotzdem ein sehr klares Bild gezeichnet. Also man hatte eben jetzt nicht das Eindruck, ja, das ist ja nur eine Anekdote, diese eine Person hatte jetzt halt Pech, also was weiß ich, Beispiel, gerade irgendwie hingezogen in eine neue Stadt, riesen Care-Paket bekommen, Umzug wurde gezahlt, fühlt sich total toll, geht in dieses Studio, 2 Wochen später schließt das Studio. So, ja, so ein Fall gibt's ja zum Beispiel auch, wo man sagen könnte, ja, okay, das ist jetzt halt eine Anekdote, der hat halt extrem viel Pech gehabt. Aber durch diese Vielzahl an Geschichten, denen eigentlich immer wieder das Gleiche passiert, nämlich so dieses, du musst alles opfern für dieses Spiel und für dieses Studio. Sie vernachlässigen ihr Privatleben, ihre Familie, finden dort aber eben ganz oft eben auch einfach ihre Erfüllung. Ja? Also so finden dort sehr viele Freunde, fühlen sich super wohl, sind eigentlich total happy in der Branche und stellen sich aber danach dann immer die Frage, nachdem das Studio halt aus irgendwelchen Gründen dann immer wieder geschlossen wird, sei es schlechte Verkaufszahlen, sei es Umstrukturierung, Zusammenlegung, Fehlentscheidungen und so weiter. Und das zeichnet schon ein klares Bild, wie du eingangs schon gesagt hast, dass dieser Respekt einfach fehlt vor diesem wichtigsten Gut eigentlich, was in dieser Branche existiert, nämlich die Menschen, die diese Spiele halt machen, also die diese Spiele sich ausdenken, die diese Welten kreieren, dass das einfach wie so eine Ressource gesehen wird. Und ich finde, das Bild ist schon ein sehr eindeutiges, auch wenn es über viele kleine Episoden erzählt wird. Und ich finde deswegen schon auch, dass es ein wichtiges Buch ist oder eine wichtige Zusammenstellung dieser Schicksale, weil sie schon ja Salz in die Wunde streut, dieser vor allem US-geprägten Industrie und wie die funktioniert. Und wie die sich selbst kaputt macht im Endeffekt halt auch, ja.
Das stimmt. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist auf jeden Fall das beste Buch seiner Art und irgendwie auch auf jeden Fall sehr wichtig. Mich hat es jetzt halt einfach nicht so begeistert wie der erste Teil, den ich wirklich verschlungen habe. Und im zweiten Teil, also ich sage jetzt mal immer erster und zweiter Teil. Es ist jetzt zwar keine Fortsetzung. Man muss die jetzt auch nicht irgendwie den ersten Teil in der Reihenfolge lesen, weil die nicht aufeinander aufbauen. Aber es schadet natürlich nicht, wenn man den ersten Teil kennt, weil man da natürlich immer schon so ein bisschen Bescheid weiß über die ganze Art und Weise und natürlich auch über das, was er da dann so beschreibt.
Ja, aber ich gebe dir recht, man muss es jetzt nicht dringend gelesen haben. Also ich finde, wie gesagt, gut, dass er das gemacht hat und ich glaube, das Signal ist damit auch gesendet, gerade für die US-Industrie. Jetzt aus europäischer Sicht, wenn man jetzt sich für die Spieleindustrie vielleicht interessiert oder so oder da Hintergründe, man kriegt schon ein paar spannende Sachen mit, gerade eben wie Epic Mickey zum Beispiel entstanden ist oder wie das sich alles entwickelt hat. Das fand ich einen super spannenden Einblick auch, wie Disney erst die Rechte zurückkaufen musste für diesen Olsen oder wie dieser Typ hieß, weißt du? Mhm. Dieser Gegenspieler. Warum ausgerechnet Warren Spector Bock auf dieses Epic Mickey hatte und solche Geschichten oder diese ganze Amalur-Geschichte, das fand ich schon hochinteressant. Das liest sich ja stellenweise wirklich wie ein Krimi, wie du schon gesagt hast. Und dazwischen sind halt so diese typischen Geschichten, wie halt Leute da drauf kommen, ein Indie-Studio zu gründen oder welche Probleme die haben. Das sind aber schon ja Sachen, die man eigentlich von jedem Indie-Studio irgendwie so ein bisschen schon auch erfahren hat oder kennt. Da war jetzt wenig so revolutionär Neues dabei, gebe ich dir schon recht.
Paar grundsätzliche Sachen noch. Es gibt es wie den ersten Teil bisher nur auf Englisch. Nachdem auch der erste niemals ins Deutsche übersetzt wurde bisher, gehe ich auch nicht davon aus, dass es beim zweiten passieren wird.
Wir werden dann der erste wahrscheinlich erstmal, ja.
Höchstwahrscheinlich, aber der ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt und da hat sich auch kein deutscher Verlag gefunden, der das übersetzen würde. Deswegen rechne ich nicht damit, dass es passiert. Ich möchte es nicht komplett ausschließen, aber man muss halt dann schon des Englischen mächtig sein, wenn man das lesen möchte. Ja. Ist aber, glaube ich, jetzt mittlerweile auch bei uns in Druckform erschienen. Also ich habe es auf dem Kindle gelesen, weil da war es tatsächlich dann schon mit dem US-Release auch bei uns downloadbar. Mittlerweile kann man es aber, glaube ich, auch als physisches gedrucktes Buch bestellen, wer diese Variante vorzieht.
Ich habe gerade auch parallel nochmal geguckt, gibt es als Taschenbuch eben auch in deutschen Buchläden und so. Ja. Mhm. Genau, 300 Seiten, also hat man auch relativ zügig durch. Wie gesagt, ich habe es auch auf dem Kindle irgendwie gelesen, dann sieht man ja immer so schön. Dann hat man fast schon diese Achievements dabei, gell? Es hat immer was so Gamey-haftiges, finde ich, auf dem Kindle zu lesen.
War tatsächlich auch mein erstes Buch, was ich jemals auf dem Kindle gelesen habe, weil ich muss, naja, ich hab selber keinen. Ich bin auch tatsächlich dem Ganzen immer ein bisschen kritisch gegenüber gestanden, weil ich lange Texte nur schwer an Bildschirmen lesen kann. Also so klar, so Newsartikel irgendwie auf einer Nachrichtenseite oder sowas, den kann ich schon lesen. Aber so lange Texte, auch insbesondere so, wenn man so auf dem iPad mal irgendwie was Längeres hat, so eine Reportage oder sowas, da fällt es mir irgendwie schwer, mich zu konzentrieren. Und deswegen war ich nie so begeistert vom Kindle. Jetzt habe ich mir aber mal einen ausleihen können, weil, wie gesagt, für dieses Buch war es dann am Anfang, damit man es schnell lesen kann, nötig, dann das auf dem Kindle zu lesen. Und das hat mich dann doch überraschend überzeugt, weil da ist einfach irgendwie der Kontrast höher. Klar, liegt auch daran, man hat weniger Ablenkungsmöglichkeiten, weil man halt keine anderen Apps drauf hat oder irgendwelche Notifications bekommt oder so, sondern man hat halt nur das, was da drauf ist. Und
ich mag dieses E-Paper, also es gibt ja nicht nur Kindle, es gibt natürlich auch andere Marken, aber ich mag diesen E-Paper-Look einfach, ja, dass man so, wenn man in der Sonne sitzt, einfach nicht so wie auf einem iPad oder Tablet oder so geblendet ist und irgendwie das in die richtige Richtung und Helligkeitsstufen anpassen muss, sondern dass es einfach so, ja, weiß nicht, so kontrastreich ist, das mag ich total gerne.
Das stimmt schon, es ist schon deutlich näher an echtem Papier als jetzt irgendwie ein anderes Display, was halt auch dann so spiegelt und so, ne? Und dann, klar, sind immer die Probleme, ist nicht so leicht zu lesen. Und
man kann es aber trotzdem im Bett lesen, wenn man dann vom Balkon, die Sonne geht unter und ich habe es dann halt mit ins Bett genommen und dann leuchtet es halt doch trotzdem, also ist schon sehr praktisch, ja.
Ja.
Ja, genau, nee, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das Buch was bewegt. Also ich glaube nicht, dass das Buch jetzt der Auslöser ist, aber um jetzt mal so noch die Metaebene einzunehmen, die Branche muss sich, glaube ich, verändern, oder? Also das kann doch so nicht weitergehen. Also dass überhaupt noch Spiele rauskommen durch, wenn Leute so verheizt werden und tatsächlich auch irgendwie viele verlassen die Branche dann ja auch einfach frustriert. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so viel Einblick in andere Industrien, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine hohe Fluktuation in sehr vielen anderen Branchen so stark existiert wie hier in dieser Gaming-Industrie. Mhm.
Ist halt jetzt die Frage, ne? Muss sich die Branche ändern oder müssen sich ein Stück weit auch die Konsumenten ändern? Also müssen die vielleicht auch anders Spiele konsumieren, kaufen und da möglicherweise halt auch ihren Teil quasi dazu beitragen, dass sich die Branche ändert? Indem man dann zum Beispiel auch, wenn man von so ganz krassen Crunch-Geschichten oder sowas hört, dann halt sagt, ja, nö, dann ich würde zwar jetzt gerne Spiel XY spielen, aber ich bin nicht damit einverstanden, wie dieses Spiel entwickelt wurde, deswegen kaufe ich das nicht. Also stimme quasi mit meinem Geldbeutel ab. Klar, das Gegenargument ist dann immer, naja, wenn du es nicht kaufst, dann trifft es quasi die Leute,
genau, die gecrunched haben. Ja,
genau. Und natürlich auch nicht den Studio-Boss, wie du richtig sagst, der mit seinem dicken Aktienpaket rausgeht, sondern halt natürlich den QA-Tester und den Grafiker und die armen Leute, die halt im Anführungsstrichen am Ende der Nahrungskette sitzen. Mhm. Und die trifft es dann halt härter als die. Und dann bestraft man halt in Anführungsstrichen eigentlich die Falschen, ne?
Ja, eben, das wird ja heiß diskutiert und man kriegt es ja auch nicht immer mit. Also es hat ja auch es transportiert ja auch eine starke Unfairness mit sich. Ja, beim einen Studio kriegst du mit, die haben stark gecrunched oder wurden, hatten extreme Überstunden mit über 2 Jahren Laufzeit und so weiter. Beim anderen Studio kriegst du es vielleicht gar nicht mit. Und wie gehst du dann mit Indies um, die quasi in Anführungszeichen freiwillig crunchen? Ja? Also auch da kannst du dann ja schlecht sagen, ja, okay, euch hat keiner zum Crunch gezwungen, ihr habt euch aber trotzdem verausgabt. Kaufst du jetzt das Spiel oder nicht? Also ich glaube, das ist tatsächlich der falsche Ansatz, wobei ich schon auch immer ein Verfechter bin, so gerade bei Lebensmitteln zum Beispiel eben mit dem Geldbeutel zu entscheiden. Ja, da kann man als KonsumentIn schon was bewegen. Aber ich glaube, das funktioniert bei der Industrie tatsächlich nicht. Ein Ansatz, der für uns sehr naheliegend ist, ist natürlich die Gewerkschaften. Also, dass da einfach Arbeitnehmerschutz mehr und größer geschrieben wird. Und ich glaube, da tut sich auch was. Wobei Deutschland da ja auch nicht unbedingt in der Industrie ein Vorzeigebeispiel ist. Also auch bei uns gab es in Hamburg einige große Free-to-Play-Studios, die Leute rausgeschmissen haben, die eine Gewerkschaft gründen wollten. Ja, also auch da muss man gar nicht über den großen Teich gucken. Nicht nur USA hat das Problem, sondern auch Studios in Deutschland gibt's, die sich dagegen wehren und Industrien. Und die Spieleindustrie ist da keine Ausnahme. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um einfach diesen Menschen ein bisschen mehr Sicherheit zu gewähren und da einfach dafür zu sorgen, dass die Leute nicht die Industrie verlassen, von denen die guten Spiele ja im Endeffekt dann abhängig sind.
Und man kann ja auch immer den Blick auf die Filmbranche wenden, die ja im Grunde ähnlich funktioniert. Also die hat auch eine sehr projektbasierte Arbeitsweise, dass halt irgendwelche Kameraleute oder Tontechniker oder sonst was einfach an bestimmten Projekten einfach arbeiten. Und dann ist halt dieser Film oder die Serie abgedreht und dann heuern die wieder woanders an. Und selbst da gibt es ja Gewerkschaften, die gewisse Mindeststandards setzen und gewisse Regeln festlegen, weil man da auch gesehen hat, okay, die Studios, die im Prinzip die Kohle haben und die Marken haben, die sind einfach dann viel zu mächtig in der ganzen Gleichung. Und deswegen muss man sich da halt organisieren, damit man halt einfach gewisse Regeln und Standards für die Mitarbeiter festlegen kann. Und es ist ja auch nicht so, dass das dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass wir jetzt keine Filme mehr sehen, sondern
Gegenteil, ja. Ja, er deutet es ja auch so ein bisschen an, also dass manche auch darüber nachgedacht haben, statt ein Indie-Studio zu machen, so kleine Spezialisten-Produktionsgruppierungen zu machen. Also sich zum Beispiel halt nur um harten, was weiß ich, Multiplayer-Schnittstellen zu kümmern oder als Finalizer quasi zu kommen, ja, und bei der Finalisierung von Projekten irgendwie hart durchgreifen zu können oder das Kampfsystem irgendwie zu performanter hinzukriegen, sich um die Frames per Second zu kümmern. Also sowas kann man sich vorstellen, dass es wirklich so SpezialistInnen-Gruppen geben wird, die dann als Freelancer dazukommen, weil mit Externen wird ja sowieso schon viel gearbeitet oder mit Outsourcing. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass die großen Studios auch verstehen, dass es halt ein Projektgeschäft ist. Also klar brauchst du in gewissen Phasen eines Spiels, was über 3, 4, 5, 6 Jahre entwickelt wird, brauchst du mal 100 Leute, die Texturing und 3D und Leveldesign machen. Aber wenn die Level alle mal gebaut sind, dann brauchst du diese 150 Leute vielleicht nicht, sondern dann brauchst du halt welche, die sich dann eher um Musik und Soundeffekte und Licht und sowas kümmern und so weiter und so fort. Also du hast ja nicht immer in einer Spieleentwicklung, wenn man jetzt mal auf ein Spiel betrachtet, immer die gleiche Auslastung für alle Leute. Und deswegen wehren die sich halt auch so stark gegen die Begründung von Gewerkschaften, weil du dann halt einfach deine 100 Leute, die du für Leveldesign hast, die kriegst du dann natürlich auch nicht mehr so schnell los. Und dann musst du eigentlich ein neues Projekt für die haben. Ja? Also gerade diese Parallelentwicklung von mehreren Projekten gleichzeitig, die so getaktet sind, dass du immer die gleiche Auslastung hast in allen Abteilungen. Das ist, denke ich, das Allerschwierigste, wenn du so ein großes Studio bist und quasi in dieser alten Denke drin bist. Und ich glaube, das muss sich verändern, dass die sich untereinander vielleicht gegenseitig einfach mehr dann Projektarbeit zuschustern, um diese Leute halt entweder dauerhaft angestellt zu haben und auszulasten oder halt eben mehr mit Outsourcing zu arbeiten. Und ich glaube, da muss ich was verändern.
Und tatsächlich darf man halt Outsourcing auch nicht als quasi billige Arbeitskräfte sehen, sondern halt muss es halt auch betrachten als, okay, das sind halt im Gegenteil, das sind nicht billige, sondern das sind hochqualifizierte Arbeitskräfte, die halt genau, wie du sagst, auf irgendwas spezialisiert sind, auf irgendeinen Aspekt der Entwicklung. Und wenn du dann halt ein Studio hast, was sich im Grunde nur auf, weiß ich nicht, Dialog schreiben oder sowas spezialisiert hat und halt für irgendwelche Rollenspiele irgendwelche Quests schreibt und aber dann das Ganze für 5, 6 Spiele macht und dann halt, wenn dann eins nicht rauskommt oder irgendwie nicht finanziell erfolgreich ist, dann nicht das ganze Studio in den Abgrund reißt, sondern halt dann sagen die halt, ja gut, dann kriegen wir halt jetzt, wir haben unsere Kosten bekommen als Outsourcing-Partner so ungefähr, haben wir wieder drin, aber wir kriegen halt jetzt keine tollen Royalties, weil das Spiel nicht erfolgreich war, aber unser Studio geht nicht pleite, weil wir haben noch 4 andere Projekte nebenher.
Und ein handfestes Beispiel, was so ein Vorteil wäre, bringt er ja auch von diesen Leuten, die sich da outgesourced, quasi als Gruppierung outgesourced haben, dass sie dann Angebote schreiben und gerade auch Creative Director und so, die dann oft einfach gewohnt waren, weil sie halt irgendwie 200 Leute unter sich haben, dass sie einfach sagen, nee, also wir müssen jetzt auf den Reittieren in unserem MMORPG müssen wir jetzt auch kämpfen. Also ab sofort bitte kämpfen muss auch in der Luft möglich sein. Und zack, hast du halt auf einmal ja irgendwie grundsätzliche Dinge, die nie so geplant waren, müssen dann auf einmal umgesetzt werden. Und 3 Monate später merkt dann irgendwie das Studio, das funktioniert nicht. Und dann fliegt diese gesamte Arbeit wieder raus. In der Zeit hätte was völlig anderes passieren können. Ja, und das wird ja ganz oft hier skizziert in diesem Buch, dass ganz oft diese Willkür von so Creative Directoren und so dass dann das dafür sorgt, dass Leute auch frustriert werden und dann eben auch Spieleverschiebungen so extrem sind. Das könnte sich dadurch ja auch verhindern lassen, weil an diesem Beispiel haben die dann dieses externe Studio gefragt, was würde das denn bedeuten, wenn wir das machen? Und dann haben die halt kalkuliert, haben gerechnet, haben ein Angebot geschrieben, haben gesagt, das kostet so und so viel und wir brauchen circa 6 Monate, vielleicht 7, 8 Monate mit euch und so. Und dann könnten wir das umsetzen. Ja, nee, die Zeit haben wir nicht, das Budget auch nicht. Vielen Dank, dann streichen wir diesen Punkt. Also das würde durchaus ja auch verhindern, dass eben so krasse Spieleverschiebungen sind, wie wir sie in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben. Hm. Interessante Ansätze auf jeden Fall, die da am Ende kommen. Wird sich zeigen, wie sich das entwickelt, ja.
Ja. Ich glaube aber, vielleicht bin ich dazu zynisch, dass dein Wunsch, dass das Buch möglicherweise für eine Änderung der Industrie hört, der wird wahrscheinlich ungehört verhallen, so rum wollte ich sagen.
Ja, jetzt weiß nicht, ob das das Buch jetzt auslöst, aber im Endeffekt beschreibt er ja durch diese Geschichte nur eine Strömung oder eine Stimmung, die in dieser Industrie ja seit Jahren vorherrscht. Also eigentlich ist es ja nur eine Manifestierung. Ich glaube, der Frust ist schon so weit verbreitet, dass sich automatisch irgendwie die Kultur in der Spieleindustrie ändern wird. Ich meine, das haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt. Gerade auch beim Thema so diese Bro-Culture, die halt früher ganz stark war, da hat sich ja auch einfach viel getan, weil diese Stimmung da war, ja, dass eben jetzt auch so Diversity-Coaches und sowas existieren. Von daher glaube ich, dass es jetzt einfach ein Abbild ist, wie diese Industrie gerade aussieht. Und ob jetzt der Buch das Buch der Auslöser ist oder nicht, aber dass ich da was tue, dass ich da was tun muss, das merkt man ja auch, wenn man jetzt mal die Sichtweise von diesen großen Studios einnimmt. Ich meine, das kann ja auch nicht für den Aktienkurs gesund sein, so 2 Jahre lang ein Studio an einem Spiel entwickeln zu lassen und dann komplett einzustampfen. Ja, und 200 Leute irgendwie bezahlt zu haben, die dann irgendwo zur Konkurrenz gehen. Also auch das ist ja nicht irgendwie sehr nachhaltig.
Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Debatte, ob das, also inwiefern der US-Kapitalismus oder allgemein Aktienunternehmen, die dann wirklich nur auf kurzfristige Gewinne schielen müssen, weil sie halt irgendwie Aktionäre zu befriedigen haben und inwiefern das wirklich dann für so eine Kreativindustrie die richtige Methode ist. Da gibt es ja dann auch wieder so ein Beispiel, wo man dann halt irgendwie teilweise Spiele genau in dem gleichen Quartal zufälligerweise oder kurz vorher erscheinen, wo auch das GTA rauskommt, weil man weiß, da wird man eh so viel Kohle scheffeln, da kann man das andere Spiel quasi mitveröffentlichen, es fällt auch in der Bilanz dann gar nicht mehr auf, ob sich das verkauft hat oder nicht. Und so wirft man es halt quasi den Hunden zum Fraß vor, weil man es halt dann absichtlich unter irgendeinem anderen Mega-Release begräbt. Und das ist ja auch was man eigentlich nur macht, damit man irgendwie in dem Quartal dann irgendwie den Aktienkurs nicht in Gefahr bringt, indem man jetzt irgendeinen Flop rausbringt oder so.
Ja, und auch diese, es darf nicht gleichbleibend gut bleiben, sondern es muss halt deutlich besser laufen. Ja, also wenn du mit deinem ersten Spiel 10 Millionen Einheiten verkaufst, hast du dir eigentlich selber geschadet, weil das nächste muss dann 15 oder 20 verkaufen. Wenn das auch nur dann 11 verkauft oder 9 oder 8 gar, dann zählt es schon als Flop. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch eine Absurdität. Ich sag ja, alles anzünden, Kapitalismus alles komplett sprengen. Das ist echt nicht gut für diese Kreativbranche. Nee.
Ja.
Das ist mein Fazit. Kapitalismus anzünden.
Okay, so. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ist es jetzt absurd, wenn ich jetzt den Patreon-Hinweis mache? Ja.
Ich glaube, es war schon relativ absurd, dass wir die ganze Zeit Amazon Kindle jetzt gelobt haben und gesagt haben, wie toll der E-Book-Reader ist und uns dann gegen Kapitalismus
stark machen. Ja. Also Jason Schreier, Blood, Sweat and Pixels hieß das erste Buch. Den Podcast könnt ihr hören, Folge 2064, ist bei uns im Archiv auf insertmoin.de natürlich zu finden. Da redest du mit Michi Obermeier, der war vom, ich habe gerade mal geguckt, Datum ist der 24. November 2017, schon wieder ein paar Jährchen her.
Ja. Gibt's, glaube ich, auch sogar als Video, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja genau, bei GameTube müsste das dann gelaufen sein. Ja. Genau. Guter Hinweis. Die Bücher gibt es auch als Audiobuch, glaube ich, gell? Ich weiß nicht, ob Jason Schreier das selber liest, aber gibt es auf jeden Fall, wenn man nicht gerne liest. Weiß nicht, wer sowas sagt, aber soll ja Leute geben.
Also ich sehe es auch hier. Wenn man sich
das als Podcast anhören möchte.
Aber ich kann jetzt hier irgendwie gerade nicht erkennen, wer das dann vorliest. Also das kann man sich tatsächlich anhören, aber hier steht Sprecher Ray Chase. Sagt mir jetzt nichts, aber...
Nö, also aber halt ein professioneller dann, Sprecher dann.
Genau, einfach ein professioneller Sprecher wird also von jemand anders dann quasi eingelesen und nicht von ihm selber.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, genau. Dann fühlt es sich vielleicht mehr wie Podcast an, also falls das was für euch ist. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für deine Zeit und für das gemeinsame Besprechen von Press Reset. Und ich bin gespannt, was Jason Schreier als nächstes schreibt. Er macht bestimmt ein Buch. Was vielleicht so ein bisschen mit Augenzwinkern sagt er ja seine Kotaku-Geschichte. Also da ist ja auch richtig böses Blut geflossen im Hintergrund. Das hat jetzt aber nicht so sehr was mit der Spielebranche zu tun, aber er sagt, darüber könnte man auch ein ganzes Buch schreiben.
Weil die auch irgendwie von irgendeinem Medienkonzern übernommen wurden und dann sollten die Leute alle rausgeschmissen werden oder irgendwie so. Und dann haben sie sich da auch mit Hilfe ihrer Gewerkschaft gewehrt. Und das wird ganz angedeutet. Kann natürlich sein, dass das dann als nächstes kommt. Also,
ja, aber Gewerkschaften könnte wirklich ein Thema sein. Das hat er jetzt ja quasi schon so angedeutet. Also die Gründung von Gewerkschaften oder vielleicht porträtiert er dann in ein paar Jahren die Firmen, wo es geklappt hat und wo es nicht funktioniert hat. Das wäre sicherlich ein gutes Thema, ja. Mhm. Gut, wir werden das besprechen. Da verhafte ich dich direkt mal und dann gerne bis zum nächsten Mal.
Alles klar, vielen Dank für die Einladung und habe mich gefreut, dass es mal wieder ein Buch war und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.